und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jungen Europa Verlags. Heute zum, ich glaube, allerersten Mal in einer Vierer-Kombination. Direkt mir gegenüber sitzt der Chefredakteur unserer Kehre des, ja, der Zeitschrift für Naturschutz. Hallo Jonas Schick, ich grüße dich.
Grüße in die Runde.
Direkt neben Jonas sitzt der gute Fabian Jank, zum ersten Mal Gast in unserer Sendung, Autor der Kehre und seit wenigen Monaten Landtagsabgeordneter für die AfD in Brandenburg. Hallo Fabian.
Hallo.
Und an einem ungewohnten Platz heute, ich muss meinen Kopf ein wenig drehen, sitzt Volker Zierke, der Jung-Europa-Romanauto. Hallo Volker.
Hallo, sitze ich auf dem Kuckstuhl.
Du sitzt, aber ich weiß nicht, du sitzt heute irgendwie an einem ungewöhnlichen Platz. Ja, und natürlich am Mikrofon hier der Verlagsleiter Philipp Stein. Hallo, ich grüße euch alle zu unserer heutigen recht spontanen Viererrunde. Wir wollen sprechen, selbstverständlich, wie könnte es in dieser Runde anders sein, über die Kehre, über den vergangenen Jahrgang und natürlich über das, was da kommen mag in diesem Jahr und über all das, was uns in diesem Zuge noch einfällt. Ja, Jungs, erstmal schön, dass ihr hier seid. Vielleicht zumindest einer trinkt ein Bier. Jonas, wir stoßen mal an.
Ich habe hier so einen Tropfen aus dem Erzgebirge, Klausner, ja, oder so.
Wie heißt das? Klausner Pilsner?
Ja, das fand ich ganz spannend im Getränkemarkt.
Gambrinus 12 habe ich hier.
Also Prost. Mhm.
Viele Grüße auch an Benedikt Kaiser, der ja ein Freund des tschechischen Bieres ist. Nein, wir wollen zur Ernsthaftigkeit zurückkehren. Und zwar haben wir ja üblicherweise immer diese Heftvorstellung bei der Kehre, die du, Jonas, und die du, Volker, normalerweise zusammen macht. Die haben wir für die letzte Ausgabe, man darf sagen, die aktuelle Ausgabe, nicht gehabt bisher. Und deswegen lohnt es sich, glaube ich, in dieser heutigen Podcast-Sendung mal ganz kurz über das Magazin zu sprechen, über die aktuelle Zeitschrift zu sprechen. Die meisten, die jetzt zuhören, werden die natürlich schon haben und werden die kennen.
Ich hoffe das. Ja.
Du hoffst das.
Ansonsten müssen sie jetzt bestellen.
Aber es lohnt sich vielleicht nochmal über ein paar Details zu sprechen. Und zwar allen voran natürlich das Interview mit Reinhold Messner. So, und lieber Jonas, ich glaube, ich darf das verraten. Du hast das geführt. Das Interview mit dem guten Reinhold und jetzt fragt sich sicherlich der ein oder andere, wie war das denn eigentlich?
Ja, es war etwas speziell dahingehend, dass es ein Telefoninterview war. Bisher habe ich eigentlich nur Interviews geführt, wo du entweder einen Fragebogen hingeschickt hast, den ausgeführt zurückbekommen hast, oder man war persönlich vor Ort. Das konnte man immer auch schön daran erkennen, dass diese Interviews, wo ich vor Ort war, wurden dann auch mal mit irgendwelchen Vor-Ort-Fotos gepflastert, so wie das mit Björn Höcke und Alexander Gauland. Ich glaube, die Ausgabe mit Björn Höcke mit dem Interview ist sogar schon ausverkauft.
Kann gut sein, ja. Mhm.
Ansonsten mal Ausschau halten, das war die erste Überwucherung, offenes Heft. Genau, und ja, es war spannend, mit so einem Promi da am Telefon zu reden. Es war dann manchmal auch ein bisschen schwierig, weil durch die entsprechenden Verbindungsprobleme, die es dann doch irgendwie gab, war es dann manchmal ein bisschen schwer verständlich. Ja.
Ach so?
Ab also und
nicht
an,
wegen seines Dialekts oder so?
Das kam ja noch mit oben drauf. Also ich musste ja manchmal beim Transkribieren musste man dann schon mal ein bisschen schauen. So, ja. Aber ansonsten, es war eine spannende Sache. Es hat ja auch alles super funktioniert. Und ja.
Naja,
also es ist ein gutes Interview geworden, also ja, weil es halt auch einfach, es ging einfach um, um die entsprechenden Naturthemen und Reinhold Messners Erfahrung im Gebirge und Erfahrung als Bergsteiger und seine Beziehung zur Natur.
Naja, vor allem solche Interviews mit relativ prominenten Persönlichkeiten werden ja oft nur deswegen geführt, weil die Person eben prominent ist. Und da ist man ja als Zeitschriftenmacher auch nicht vorgefeit zu sagen, naja, wir haben jetzt jemanden, der ist prominent, das bringt uns Käufe, das bringt uns Abonnements, weil die Leute sind interessiert. Aber das Interview ist mal auf Deutsch gesagt eigentlich total scheiße. Hauptsache, du hast es eben führen können. Man muss aber sagen, ich war sehr überrascht von dem Messner-Interview, weil eben das dann doch eine Substanz hatte. Nicht, dass ich das von Messner jetzt nicht erwartet hätte oder so, aber du kennst es selber, diese sogenannten Promi-Interviews sind meistens ziemlich wenig ergiebig und die Interviews, die eigentlich vom Namen her so die uninteressanteren sind, da hast du teilweise eine richtig spannende Geschichte und deswegen war ich überrascht, dass du mit Messner, sag ich mal, so viel rausgeholt hast und das dürfen wir auch sagen, Reinhold Messner hat sich ja im Nachgang nicht distanziert.
Nein, hat er nicht. Sie wussten ja, also wir haben ja auch nie, wie auch schon bei den anderen, wie schon bei den anderen Interviews auch, also Streeck ist ja jetzt auch jemand anderes, der, den wir schon im Interview hatten,
ja,
der nicht unserem politischen Lager zuzuordnen ist. Wir mussten das ja nie verschleiern.
Nee.
Und ich glaube aber auch zum ja, das ist ja auch so ein Phänomen. Leute, die im Endeffekt dann irgendwann mal raus sind aus ihrer Haupt, ist auch ein bisschen bei Streeck die Sache gewesen, er ist ja Emeritus, da gibt es ja manchmal Leute, die halt sagen, ja, jetzt habe ich jetzt offenes Visier und dann nehme ich das jetzt halt mal mit und ich, und so ähnlich hatte ich da auch das Gefühl. Und ansonsten, das ist ja auch so, wenn du, es gab ein bisschen dieses Aufregungsspiel, ich habe es ja beobachtet, es gab es ja bei Twitter, haben es ja so die typischen Zecken-Accounts dann ja teilweise probiert, aber wenn man das dann halt auch nicht mitspielt, dann passiert halt auch. Also es wäre wahrscheinlich auch aus seiner Perspektive, deswegen verstehe ich das manchmal auch bei anderen Leuten nicht, sobald du dann also drauf einsteigst, dann wird das viel größer, als dass es dann eigentlich ist.
Naja, so. Messner stand ja, obwohl er ja für die Grünen im Europaparlament saß, zwar möglicherweise für eine andere grüne, ich sag mal, Abspaltung wie die Annalena Baerbock-Fraktion, aber dennoch für die Grünen hat er ja schon den ein oder anderen Skandal in der Vergangenheit auf sich gezogen. Deswegen war das natürlich für diese sogenannten Accounts, die du genannt hast, also diese klassische linke Antifa-Kulturschickeria, vermutlich gar nicht mehr so eine große Überraschung. Das war dann eher so, hier setzt jetzt ein Stein auf den anderen. Jetzt ist Messner schon bei den Ökonazis angekommen.
Ja, wobei, so eine Art. Wobei er selbst auch nochmal im Interview quasi für sich selbst jetzt aus seiner eigenen Perspektive bekräftigt hat, dass er sich ja selbst eher als einen Liberalen wahrnimmt.
Ja gut, und wenn ich mehrfacher Millionär wäre, wäre ich vielleicht auch Liberaler. Aber er besitzt ja mittlerweile hunderte Kulturresorts und Hotels und Reinhold-Messner-Gesellschaft und was auch immer, Stiftung. Aber ja, ich meine, man kann es drehen und wenden, wie man will. Reinhold Messner ist eine absolute Legende. Das ist Fakt. Er ist vermutlich der bekannteste Bergsteiger aller Zeiten. Zumindest vom Namen her, ja.
Und ja, auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum, ja.
Er ist
auch
von dem, was er erreicht hat, auf jeden Fall eine Legende. So, und dass wir ihn gewonnen haben, war eine feine Sache. Und dass ein schönes Interview rausgekommen ist, war auch eine schöne Geschichte. Wir sind ja mehr oder minder durch Zufall drauf gekommen, einfach zu sagen, komm,
ja, schick dir mal eine E-Mail. Versucht man es halt mal, ne?
So war es ja im Streeck gewissermaßen.
Ja, auch. Im schlimmsten Fall kann man nur eine Absage kriegen. Ein bisschen sagt ja Messner selbst auch in dem Interview, warum gerade das Thema Gebirge und Bergsteigen, und das findet man dann auch in dieser Abenteuerreportage von Fabian Rusniak ja auch wieder, von allen Sportarten, wenn man das als Sport einstufen will, und oder Extremsportarten, ist das Bergsteigen und ist die Extremsportart, die was Philosophisches hervorgebracht hat. Und ich finde, es scheint auch so im Messner-Interview eben auch durch. Also das ist nicht nur einfach, ich bin da mal einen Berg hoch und habe das in 50 Sekunden geschafft und war damit 5 Sekunden schneller als der andere. Das spielt natürlich auch immer eine Rolle. Aber diese Extremerfahrung mit der Natur, dieses Existenzielle, das macht halt eben auch was mit dem Bergsteiger. Und das hat auch Bergsteiger der Vergangenheit auch immer wieder dazu animiert, sich halt eben auch, sag mal, philosophisch damit auseinanderzusetzen. Frage des Lebens, Frage des Beziehung zwischen Mensch und Natur, das spielt da durch die Jahrhunderte hinweg ja eine Rolle.
Naja, und Messner hat eben auch ein gewisses intellektuelles Kaliber. Also es gibt halt einfach Spitzensportler, die haben Rekorde erreicht, wie er auch.
Sollte Boris Becker wahrscheinlich nicht solche Fragen stellen, unbedingt. Ja,
ja, das mag sein, aber dem könnte man andere Fragen
stellen. Dem könnte man andere Fragen stellen.
Das ist auch interessant. Oder Mario Basler oder so. Aber kommen wir ein bisschen weiter. Also der liebe Volker und auch der liebe Fabian haben ja beide was zugesteuert, also beigesteuert, sagt man, zum aktuellen Heft. Das ist also schön, dass wir in dieser Runde hier zusammensitzen. Jetzt haben wir mit Volker jemanden sitzen, der ja gewissermaßen so ein bisschen aus den Bergen kommt.
Ja, tun immer so.
Aber du tust zumindest so. Du hast ja auch einen Roman, Ins Blaue, behandelt ja auch die Thematik der Berge.
Ja.
Da hast du auch schön geschauspielert, wie du sagen würdest. Und dann mit dem lieben Fabian ja jemand, der kommt aus der brandenburgischen Flachlandeinöde, sozusagen, der Kolchose. Nein, Spaß beiseite. Also jemanden, der eigentlich mit Bergen nichts zu tun hat. Oder bist du, Fabian, so ein Alpenurlauber?
Also gar nicht, nee.
Gar nicht?
Nee. Also sobald es in die Berge geht, bei mir schon, wenn wir runterfahren Richtung Dresden, Richtung Süden, die ersten Berge kommen, da geht es schon auf die Ohren und dann ist aus.
Wirklich?
Ja.
Also du bist so ein richtiger Brandenburger.
So ist er, totaler Flachlandmensch, ja.
Ja, also du, so ja, da vereinen sich Norden und Osten sozusagen gewissermaßen.
In gewisser Weise ist der Übergang.
Aber du hast ja trotzdem interessanterweise was geschrieben für diese Ausgabe über die Alpen.
Genau.
Und zwar?
Die Buchrezension zu...
Ja. Das ist ja ein bisschen mehr als eine Rezension, das ist schon eigentlich mehr eine Besprechung.
Eine Buchbesprechung.
So. Die Rezension ist halt das, was Benedikt dann immer hinten so kurz in
das
kurzer Form
abgibt. Das klingt aber abschätzig.
Nein, ist es gar nicht. Das ist nicht so gemeint. Aber das ist bloß zur allgemeinen Einordnung.
Ist es von Werner Betzing, Die Alpen. Mhm. Das ist tatsächlich auch ein Buch, was Jonas mir mal zum Geburtstag geschenkt hatte. Und ich habe es lange nicht gelesen. Und dann in Vorbereitung auf die Ausgabe habe ich es mir tatsächlich mal gegönnt, weil Werner Betzing dann doch immer jemand war, über den wir in unserer Arbeit mit der Kehre doch immer wieder gestolpert sind. Gerade Jonas hat sich ja schon frühzeitig auf ihn bezogen, gerade seine Abhandlung, was macht denn Kulturlandschaft aus und auch der Mensch, wie wirtschaftet er mit seiner Umwelt, was dann das Zusammenspiel mit der Natur ergibt. Das war halt für uns immer ein Anhaltspunkt und deswegen fand ich das Buch dann auch sehr passend für die Ausgabe, habe es ja auch, glaube ich, selber vorgeschlagen, diese Besprechung noch zu machen.
Ja.
Und im Buch habe ich doch sehr viele Erkenntnisse doch noch über den Alpenraum gewinnen können, die ich dem Leser dann auch nicht vorenthalten konnte.
Ja, also generell ist es ja so, dass diese Ausgabe sich ein bisschen von allein gefüllt hat, weil wir ja im Grunde genommen was gewagt haben im vergangenen Jahr. Jonas, wir hatten das ja ein Jahr vorher, also 2023, bei mir besprochen gehabt, auch in der Dreierrunde mit Volker, dass wir es wagen wollen, im Jahr 24 mal auf die großen Landschaften zu gehen. Sonst ist es ja immer relativ gemischt, so wird es ja auch dieses Jahr sein, dass die Themen miteinander eigentlich untereinander in der Verschränkung wenig zu tun haben, was ja auch nicht sein muss. Und dieses Mal haben wir ja mit Wald, Meer bzw. See oder Ozean und Gebirge drei Ausgaben gehabt, die sich diesen Landschaften gewidmet haben. Und ich glaube, wir dürfen hier aus dem Nähkästchen plaudern, dass es furchtbar schwer war, diese Hefte teilweise zu füllen, weil es schwierig ist, Autoren für diese Fachthemen zu finden. Also zu sagen, Wald, was ist Wald? Natürlich kann jeder eine Einleitung über den Wald schreiben. Dann nimmt er sich Wikipedia her und schaut sich sowas an. Aber wirklich Fachartikel zu schreiben, ne? Also was nichts mit der Politik zu tun hat, sondern wirklich mit dieser sachlichen Darstellung des Gegenstands, das fiel uns schwer. Und ich bin eigentlich überaus zufrieden mit dem Jahrgang. Jedes Heft ist richtig gut geworden. Also teilweise auch besser als Hefte in den Jahrgängen zuvor, glaube ich. Aber die Gebirgeausgabe ist für mich wirklich das Highlight des Jahrgangs.
Wir sind ja auch in der Gebirgeausgabe, das muss man ganz klar sagen, ein bisschen aus diesem, ich würde sagen, von allen Ausgaben des Jahres war es die am wenigsten theoretische.
Ja.
Und wir hatten, und das muss man dann halt aber auch füllen können, das ist ja immer die Sache, ne? Also wir hatten jetzt aber auch mehrere Autoren, die das eben auch entsprechend füllen konnten. Also mit solchen Abenteuerberichten und dann natürlich auch noch, was ich noch ein ganz großes Highlight fand, war Volkers Erzgebirge-Reportage.
Genau.
Das ist auch nicht gewöhnlich für eine Publikation wie unsere jetzt, dass man in so einer Dichte solche Texte anbieten kann. Wir hatten immer mal wieder in Ausgaben so ein Text, also auch zu einem Bio-Bauernhof, wo man dann direkt vor Ort war. Aber in der Dichte und dann alles zu dem Thema aufeinander, das war dann halt auch schon einzigartig, dass wir das diesmal so zur Verfügung hatten, sich das einfach so auch ergeben hatte. Und man natürlich auch sagen muss, jetzt im Fall der direkten Bergsteigertexte, man natürlich auch gewisse Verbindungen nach Österreich hat, die tendenziell, sage ich mal, mehr in die Berge gehen, als das jetzt bei uns der Fall ist.
Das ist eine schöne Überleitung. Ich möchte die Texte von Fabian Russenjak und Thomas Behm jetzt gar nicht abschneiden, weil ich möchte natürlich gern zu Volker kommen, der mit uns hier sitzt. Aber die darf man schon nochmal erwähnen. Also es ist ja auch eine bildgewaltige Ausgabe.
Ja.
Der Fabian Russenjak ist ein begnadeter, überaus talentierter Fotograf. Und seine, man darf sagen, Abenteuerreportage ist wirklich unfassbar gelungen.
Das, das Titelbild stammt ja auch
von ihm. Das Titelbild stammt von ihm. Wir hatten ja mehrere Titelbilder
zur Auswahl. Also das war echt, das war wirklich... Also
wer das Heft hat und schlägt praktisch die Mitte auf, diese Fotos von Fabian Rusniak sind der Wahnsinn. Und Thomas Behm, den darf man auch nicht unter den Scheffel stellen, den hat ja auch der Fabian Rusniak vermittelt. Der ist ja in Österreich auch eine Bergsteigerlegende gewissermaßen, zumindest im Wiener Großraum. Er hat ja diverse Kletterstrecken, um das mal in der Laiensprache auszudrücken, entdeckt und durfte die auch benennen. Es gab ja um den guten Herrn Behm gewisse Skandale, auch in örtlichen Zeitungen und Publikationen, weil er die dann sowas wie Reconquista und so genannt hat. Und er, also ist ja auch ein Foto von ihm drin, es ist ja ein kleines Interview, glaube ich, und ein kleiner Bericht. Ich bin wirklich froh, dass der Thomas Behm sich entschlossen hat, hier zu schreiben. Er hat auch eine nicht unerhebliche Zahl Hefte erhalten, um sie in seiner Gemeinde, sag ich mal, der Freunde und Bekannten zu verteilen. Also wir haben hier wirklich aus den Vollen schöpfen können. Und dann kommt noch hinzu, das sagst du, Volkers Reportage, die so ein bisschen überraschend fast kam, für mich, dass die so voll war, also so dicht war. Ich war mir nicht sicher, was das wird. Du vermutlich auch nicht, ne?
Nö. Aber wir haben, das kann ich ja einfach sagen, es war einfach so mal schauen, ne? Also man hat dann ja immer noch so Texte auf Halde, wo man dann weiß, wenn das jetzt nichts wird, dann kann man die immer noch irgendwie mal reinschieben.
Wofür dann immer das freie Heft gedacht ist.
Ja, man hat halt immer so ein bisschen was.
Ja, Überraschung ist das richtige Stichwort.
Weil das, wusstest du wahrscheinlich selbst nicht, das wusstest du wahrscheinlich selbst nicht, als du losgefahren bist.
Weil wir eine Woche vorher noch telefoniert hatten und dich gefragt hat, ob du eigentlich mit meiner Reportage planst, weil ich die schon abgeschrieben hatte, weil ich keinen Bock hatte. Und du dann gesagt hast, ja, ich habe die fest eingeplant. Und dann dachte ich,
es war ausgemacht.
Jetzt muss ich noch in das scheiß Erzgebirge fahren.
Ja, aber du warst ja dann noch ein paar Tage unterwegs.
Ja, 4 Tage, sind ja auch 4 Leute. Ist, glaube ich, ja, 4 Tage, glaube ich. Ich bin immer hin und zurück gefahren. So. Das hat sich dann so ergeben. Es ist aber, um das mir gleich mal einzuschränken, keine Reportage über ein Ökosystem oder das Gebirge oder über eine Landschaft, über die Ökologie, sondern es ist eine Reportage über Menschen. Ne? Und es ist eigentlich unerwartet für die Kehre, weil eigentlich wäre die Reportage scheiße, wenn man diese Leute nicht gefunden hätte.
Ja, das hat es ja richtig ausgemacht, diese interessanten Personen. Ja.
Das ist das Glück gewesen, das wusste ich eben auch nicht. Ich bin mir sicher gewesen, dass einer von den Leuten absagt, aus verschiedenen Gründen. Man kennt das ja, machen das ja auch nicht seit gestern, um dann nicht zu wissen, dass es einfach Leute gibt, die dann 2 Tage vor Redaktionsschluss anrufen und sagen, ist mir vielleicht doch ein bisschen unrecht. Hat aber in dem Fall jetzt geklappt. Wir haben, also ich habe 4 Leute angerufen, alle aus dem persönlichen Umfeld im weitesten Sinne, die mir empfohlen worden sind, die sowas sagten wie, hier, ich gebe dir mal eine Telefonnummer, ruf den mal an, der hat viel zu erzählen. Und die habe ich alle angerufen und es ist aus allen 4 eine gute Geschichte geworden. So. Mhm. Und das ist sozusagen, was diese Reportage ausmacht, dass die natürlich alle im weitesten Sinne aus dem Erzgebirge kommen, aus ganz unterschiedlichen Ecken. Also wir haben das Osterzgebirge dabei mit Seifen. Wir haben Westerzgebirge mit Aue dabei. Wir haben Leute, die tief in der, gedanklich sozusagen, in der DDR verwurzelt sind, die da eben das Erzgebirge erlebt haben. Wir haben Leute, die DDR nicht mehr erlebt haben, mit im Heft. Und deswegen ist das so ein ganz, ganz komplexer Querschnitt eigentlich durch das Erzgebirge, aber natürlich auch durch den Osten im weitesten Sinne.
Also trotzdem streift ja die Reportage aber immer wieder diese ökologischen Themen. Also ich würde nicht sagen, dass es nicht reinpasst, sondern es ist überraschend, weil es jetzt nicht beginnt mit das und das sind die Wälder des Erzgebirges und ich rede jetzt mit dem örtlichen Förster oder was auch immer. Aber lustigerweise haben alle Lebenswege, bis auf vielleicht die Geschichte über den Tätowierer, die aber trotzdem ja das Wesen des Erzgebirgers sozusagen oder Erzgebirglers darstellt, streifen ja alle trotzdem diese Lebenswege. Der eine nun wirklich mit dem Wald, also mit der Forstwirtschaft, der andere mit der klassischen, mit dem Bergbau, was ja nun auch für ökologische Verheerungen und so weiter steht.
Vor allem gerade der Uranbergbau, um den es da ja geht. Aber ich fand es auch noch aus einem anderen Grund, auch schon als ich so vorliegen hatte und oder beziehungsweise klar war, Philipp hatte sie ja bei mir dann auch schon vollmundig angekündigt, dass er sie vorliegen hat und dass sie richtig gut geworden ist. Aber da wir ja über den ganzen Jahrgang, das sind ja so ein bisschen die Texte, die diese einzelnen Hefte nochmal mehr miteinander verbunden haben, war dieser Wiederabdruck von Riels Texten zu Land und Leute. Mhm. Und da spielen auch gerade die Leute und auch gerade in der Gebirgsausgabe das, was wir da abgedruckt haben von Riel, da sind auch die Leute im Fokus, was aber auch auf eine gewisse Art und Weise, das ist das jetzt, was Philipp schon meinte, je nachdem, wie man da das Licht drauf wirft, auch immer die Natur auch irgendwo widerspiegelt. Die sind ja auch immer Thema gewesen und da fand ich, als ich den Text vorliegen hatte, hat sie für mich nicht die Frage gestellt, passt das oder passt es nicht, sondern es war für mich so, okay, das passt eigentlich perfekt rein.
Na, und als jemand, der jetzt hier den Vertrieb organisiert mittlerweile, darf ich auch sagen, es ist ein Heft, das sich recht gut verkauft, auch als Einzelheft. Also dem wurde sozusagen auch Rechnung getragen. Wir haben nicht mehr allzu viele davon, vielleicht 60, 70 Stück hier liegen, neben den Abonnements. Und wir haben ja im Heft auch einen kleinen Hinweis schon auf das, was wir jetzt im Jahr 2025 begonnen haben. Nämlich, das hat ja auch der gute Volker mehr oder minder verantwortet, das ist diese Karte, also dieser Redaktionsteil, den wir ja mittlerweile ziemlich häufig drin haben, auf Seite 48, wer das Heft also schon sein eigen nennt. Da haben wir ja kurz vor Volkers Reportage Suchen, Finden, Zerstören, Tourismus im 21. Jahrhundert. Und da geht es um Tourismus und Natur. Ja, und das ist praktisch schon die Brücke zu dem, was wir gerade vorbereiten. Ich glaube, da dürfen wir spoilern. Ich glaube, wir haben es auch schon getan. Die erste Ausgabe des Jahres 25, die sehr wahrscheinlich Ende des ersten Quartals wieder versendet wird, also so zwischen März und April, so wie ihr es gewohnt seid, die beschäftigt sich im Großen mit dem Thema Tourismus. Ja, und da sind wir gerade drüber, vor allem du, Jonas, natürlich als Chefredakteur. Das füllt sich langsam und da werden wir uns mit der Frage eben beschäftigen, was der Tourismus sowohl in Deutschland als auch weltweit für Verheerungen bedeutet, für die Welt oder für die Umwelt, aber auch natürlich, was es vielleicht für positive Aspekte gibt. Ja, da gibt es auch welche, die man gar nicht erwartet. Ist also wieder ein relativ kontroverses Heft, was man gar nicht denkt vom Thema Tourismus, aber da hat man schon Potenzial, dem einen oder anderen auf die Füße zu treten.
Ja, zum Beispiel Benedikt Kaiser, der ja viel Reiser ist.
Er wird
im besten Fall, schreibt er ja dazu auch noch einen Text. Es ist, wenn man so möchte, ist ja dieses Thema und auf diese Art und Weise werd ich das dann ja auch in meinem einleitenden Text angehen, ist das ja einer der Startschuss oder beziehungsweise der Anlasspunkte, den der Bund Heimatschutz damals hatte. War der Tourismus der Einsetzende, der allererste. Da reden wir natürlich noch nicht über den Massentourismus, das sind die Anfänge. Aber Ernst Rudorf hatte schon Ende des 19. Jahrhunderts damals den Tourismus als die Geisel im Endeffekt für die lokale Natur angeprangert. Und wenn man so möchte, nimmt der rechte Naturschutz seinen Anfang auch mit der Tourismuskritik. Von daher ist das eigentlich, ich sag mal auch, was unsere politische Ausrichtung angeht, ist es ein passendes Thema. Also, weil es im Endeffekt in der Ur-DNA des Heimatschutzes liegt, den Tourismus kritisch zu betrachten. Wobei du mir ja auch schon einen spannenden Text von Alain de Benoist geschickt hast, der auch diese Unterscheidung zwischen Massentourismus und Reise macht. Also, dass es natürlich einen sehr qualitativen Unterschied zwischen dem gibt, was Goethe zum Beispiel getan hat, oder vielleicht auch Marco Polo, und dem, was heute, ne, auf irgendeiner fetten Boje da irgendwo langschippern mit 50.000 Rutschen und so weiter.
Ich finde es interessant, dass wir mit Volker und Fabian zwei Personen hier haben, die auch was zum Tourismus sagen können, obwohl sie noch gar nicht von ihrem Glück wissen. Aber ich will dieses Gespräch mal in diese Richtung auch lenken. Also Fabian, du bist ja nun Landtagsabgeordneter in einem Bundesland, in dem es auch eine ganz, ganz große Tourismusregion gibt, nämlich den Spreewald. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich im Spreewald noch nie im Urlaub war.
Oh je.
Auch weil da A nur Rentner unterwegs sind und es B furchtbar teuer ist und es dort Mücken gibt. Aber um das gleich mal vorwegzuschicken und Gurken. Aber kannst du bist ja nicht aus der Region eigentlich, ne?
Ich sag mal, es ist nicht weit. Und ich, in Lübbenau bin ich aufs Gymnasium gegangen und das ist ja nun mal mit das Herz des Spreewaldes. Stimmt, oder sage ich mal... Oberspreewald ist zumindest.
Mhm. Aber du, also wie kann man sich das vorstellen? Also ich, wie gesagt, ich war in der Region schon häufiger, aber noch nie so zum Urlaub. Ich weiß, ich kenne aber verschiedene Verwandte hier aus der Region, die immer wieder in Spreewald fahren und so. Hm. Hat mich noch nie so richtig gereizt, muss ich ehrlich gestehen. Ich weiß zu meiner Schande, aber es ist doch auch eine Region, die sich durch diese ganze Tourismusgeschichte extrem verändert hat. Und ich schaue ja mit meinem Sohn unfassbar gerne mal die ein oder andere Naturdoku. Und da ist ja der Spreewald immer eigentlich eine Region, die hoch gelobt wird für die Artenvielfalt zum Beispiel. Wie ist es denn im Spreewald mit dem Tourismus und der Umwelt? Also ist das eine Sache, die der Region gut tut oder nicht?
Ja gut, das ist jetzt was, da kann ich jetzt gar keine klare Aussage dazu machen. Also tut nur der Tourismus der Region gut oder ist es halt schlecht? Also ich meine, ich habe jetzt noch nicht gehört, dass, oder ich, wenn ich auch da unterwegs bin, sehe ich jetzt nicht, dass da massenhaft Müll liegen gelassen wird oder dass jetzt touristische Nutzung dazu führt, dass irgendwelche Abwässer mehr verdreckt werden oder sowas. Ich meine, wer im Spreewald unterwegs ist, da tut das entweder, ist er auf dem Kahn oder wenn er selber aktiv sein will, im Paddelboot. Und es gibt natürlich Bereiche, die darfst du nicht betreten. Und das wird halt auch keiner machen, weil da sind dann doch schon irgendwelche Ranger unterwegs, die dich da zur Rechenschaft ziehen. Ne? Aber dass jetzt dieser Tourismus in der Form, natürlich, irgendwie wird die Ruhe gestört, also auf dem Gewässer. Also wenn da ist dauerhafter Betrieb, ab wenn die Saison losgeht, du hast da keine Ruhe. In einer Tour kommen da Leute vorbei und grüßen dich ab. Und auch die Kahnfährhäfen und die ganzen Restaurants, die da direkt an den Hauptarmen der Spree liegen, die sind hochfrequentiert. Schön ist es nicht, aber ich meine, es leben halt auch viele Leute davon.
Ja, naja.
Du hast halt zwei Zentren, du hast halt Burg und Lübbenau und dann hast du noch so ein bisschen Lübben. Und da konzentriert sich das dann. Und wenn man so ein bisschen mehr in diesen, also jetzt, ich kann jetzt nur von Oberspreewald sprechen, im Unterspreewald bin ich noch nie gewesen. Dass je mehr du dann in diese Hochwaldbereiche, nennt man das dann, kommst, dann nimmt das automatisch ab. Ja. Einfach, weil die fahren halt im Endeffekt, werden die in Burg in Kahn gesetzt und dann schifft man halt so nach Lübbenau, dann steigt man da aus und dann isst man was und das war's dann. Das kann man im Endeffekt alles auch über die Hauptspree machen. Und in dem Moment, wo man anfängt, so von diesen Hauptwegen abzugehen, dann wird's direkt ruhiger, dann kommt halt nur noch mal irgendwann ein Paddelboot und wenn du dann noch weiter fährst, wo du dann auch viel öfters das hast, dass die Kanäle dann gesperrt sind, weil es dann nämlich solche Sperrgebiete sind, dann hast du auf einmal inmitten dieses touristischen Trubels, wo das noch so drin steckt, ist das dann auf einmal quasi auf Null gefahren, selbst im Sommer.
Weil Brandenburg ist ja zu so einer Art Modellregion geworden, lustigerweise, des Naturschutzes. Also auch diese ganzen alten Tagebauten und so. Das ist ja eine ganz interessante Geschichte, ne? Also dass man dann ein Bundesland hat und da gab es ja auch weitreichende Diskussionen, Stichwort Elon Musk, Stichwort Tesla, ne? Grundwasser und so weiter, dass du in Brandenburg mittlerweile wieder Arten hast, die es sonst nirgendwo in Deutschland gibt. Volker wäre jetzt mit den Alpen im weitesten Sinne, das wäre ja das zweite Thema, weil ich sagte, beide stammen irgendwie aus einer Art Tourismusregion, auch wenn es nicht so ganz passt. Alpen ist natürlich der zweite Kulturraum oder Naturschutzraum, wo du längst verschollene Pflanzenarten, Tierarten hast, die du sonst nirgendwo mehr hast. Und lustigerweise ist Brandenburg mit seiner doch flachen Landschaft und seinen Kanälen und seinen Mooren und so weiter wieder ein Stück, wo eine ganz interessante Sache am Wachsen ist. Und das wäre natürlich auch eine Sache, Fabian, die mich sehr interessiert. Da wird ja die AfD, und das meine ich jetzt erstmal gar nicht als Vorwurf, du jetzt als Landtagsabgeordneter, der ja auch Kehrerautor ist, vermutlich erstmal nicht so sehr den Fokus drauf haben. Ne? Da gibt es ja andere Streitpunkte, andere invasive Arten, die sich in Brandenburg aufhalten, mit denen man sich beschäftigen muss. Aber das ist von dir schon ein Anliegen, ne?
So ist es, ja. Also Naturschutz wird natürlich von der AfD als solches, ist jetzt nicht das Steckenpferd, sage ich mal, unserer Partei. Aber für mich persönlich ist es halt ein großes Anliegen, weil ich ja studierter Landwirt bin, in der Landwirtschaft gearbeitet habe, wir zu Hause auch einen Nebenerwerbsbetrieb haben und ich eigentlich von Kindheit an in so ländliche Arbeit auch eingebunden bin und mir das jetzt auch als Steckenpferd gesetzt habe.
Was macht Viktor Orban eigentlich so erfolgreich? Es ist die Angst der Liberalen, dass ein rechter Wahlerfolg eine dauerhafte Wende hervorbringen könnte. Viktor Orban hat das geschafft. Wie und warum, das erfahrt ihr im Buch Nationaler Block. Jetzt auch als Hörbuch verfügbar. Entweder als Sofort-Download auf unserer Website oder überall dort, wo es Hörbücher gibt. www.jungeuropa.de.
Du kommst ja sogar im Grunde genommen aus dieser ganzen ökologisch-dynamischen Landwirtschaft, ne? Darf man sagen.
Ja, also das heißt daraus kommen. Ich habe auf einem Betrieb gearbeitet, der tatsächlich auf nach Demeter-Richtlinien gewirtschaftet hat oder es immer noch tut. Also den Betrieb gibt es noch.
Ja.
Und deswegen ist mir halt wirklich so dieses Hardcore-Ökotum auch mit schon vertraut, ja.
Aber das ist sicherlich für dich eine schwierige Geschichte in der Partei, oder? Weil das dürfte ja das klassische Spannungsfeld zwischen so, ja, den klassischen Themen, die halt den durchschnittlichen Bürger interessieren, und dazu zählt halt oft nicht unbedingt dieses Thema, das dürfte ja ein ziemlich schwieriges Feld sein für dich, ne?
Ja, also, dass du natürlich in diesem realpolitischen Bereich nicht mit Maximalforderungen rantreten kannst, das ist ja, denke ich, für uns alle klar.
Ja.
Deswegen für uns als AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag ist jetzt im Arbeitskreis eigentlich festgelegt worden, unser Ziel ist, so Ernährungssouveränität und Selbstversorgungsgrad in Brandenburg zu stärken.
Mhm.
Und da sind wir ja jetzt, also ist ja unsere Fraktion noch nicht allzu alt, relativ frisch begründet worden. Im September sind wir jetzt halt auf der Suche, wie präsentieren wir das, wie können wir das den Leuten näher bringen, wie stellen wir uns als AfD denn jetzt in Brandenburg auf und mit wem können wir auch zusammenarbeiten, mit wem können wir Kontakte knüpfen, wer jetzt Unternehmer ist, in welchen Verbänden.
Ja, kleine Samenpaketchen werden das, ne?
wobei ich da aus eigener Erfahrung einwerfen muss, dass Fabian, wenn es um die Brandenburger Fraktion geht und das Thema Öko geht und Naturschutz, man hätte es im AfD-Kontext auch durchaus viel schlechter erwischen können. Also in Brandenburg hast du ja schon eher ein offenes Ohr, wobei es auch gerade natürlich in der Landwirtschaft immer ein bisschen schwierig ist, weil du ja in Ostdeutschland diese schönen, riesigen LPGs hast, und wenn du quasi über nachhaltige Landwirtschaft redest, dann bist du wahrscheinlich in Baden-Württemberg und Bayern mit der da teilweise noch viel mehr präsenten kleinteiligen Landwirtschaft besser aufgehoben.
Das ist ein entscheidender Punkt, nämlich das ist ja eine Sache, die ich auch häufiger mit Volker schon diskutiert habe, dass man natürlich dem ost- oder mitteldeutschen Bürger hinsichtlich bestimmter Themen weitaus näher ist. Thema Migration, Thema Meinungsfreiheit, wenn man diesen Begriff mal nutzen möchte. Wenn es natürlich darum geht, Stichwort Ernährung, Stichwort Landwirtschaft, Stichwort Artenschutz und so, dann hat man hier oft schlechte Karten. Das muss man auch so ehrlich mal sagen, dass natürlich der baden-württembergische Kleingartenbesitzer mitunter natürlich in einer vollkommenen Gartenutopie lebt, also die natürlich nicht gesamtgesellschaftlich zu etablieren möglich ist, aber trotzdem natürlich als Grünwähler trotz seiner sonstigen Verwirrungen natürlich offen ansprechbar ist für diese Themen, die wir natürlich auch in unserem Magazin verbreiten. Das ist ein ganz großes Problem oder so ein Widerspruch, dass es oft schwierig ist, grundsätzlich rechte Wähler oder rechte Leser, oft sind es ja gar keine Leser, aber rechte Patrioten, sage ich mal im weitesten Sinne, anzusprechen mit diesen Themen. Ich meine, wenn du da den Begriff Bio oder Demeter schon verwendest, dann zeigen die oft schon Vogel, ne?
Ja, wobei man jetzt gerade konkret im Fall Spreewald halt auch sagen muss, das ist wieder so ein Punkt, und der hat ja eigentlich auch, das war auch eine Sache, die von der Fraktion in Brandenburg auch immer stark in den Fokus gerückt wurde, war so zu sagen, naja, also wir wollen halt diese Wildnisgebiete nicht. Im Endeffekt, weil es auch mit den, sag ich mal, mit diesem klassischen deutschen Naturschutz eigentlich auch nicht unbedingt so viel gemein hat. Und da sind wir jetzt nämlich wieder beim Spreewald, und das ist dann auch so eine Sache, wo dann quasi auch die AfD dann wieder ein bisschen mehr ins Spiel kommt. Das ist eigentlich ja ein Nutzraum. Also so wie der Spreewald existiert, dass er überhaupt so existiert, von den Erlen, die da stehen, und das ist alles im Endeffekt menschlich geformt. Und jetzt gibt es dann, ich glaube, das ist ja auch eine Vorgabe der EU, dass so ein bestimmter Anteil an Wildnisgebieten eben ausgerufen wird.
Was heißt das konkret?
Da darf dann nichts mehr gemacht
werden.
Genau, da darf nichts mehr gemacht werden. Das hat natürlich auch gewisse Probleme, je nachdem, wie weitreichend das ist im Spreewald, weil da natürlich auch Stauungen existieren, dann gibt es zu hohe Flutungen, dann darf man auch nicht vergessen, dass die Erlen, die da zum Beispiel stehen, dass die zwar Feuchtigkeit brauchen, aber es darf dann auch nicht zu feucht sein. Also die sind da halt im Endeffekt künstlich irgendwann mal gepflanzt worden von Menschen. Und wenn ich das jetzt alles umschmeiße, wird dieses ganze Ökosystem über den Haufen geworfen.
Naja, in Ostsachsen hatten wir ja auch das große Problem, Stichwort Tschechien, der Waldbrandgefahr. Ja. Durch die Nichtbewirtschaftung der Wälder. Und da will ich jetzt darüber noch gar kein Urteil fällen, ob ich das gut oder schlecht finde, weil tendenziell finde ich den Gedanken natürlich schön. Aber das Unterholz hat natürlich gewisse Probleme, wenn es dort brennt. Ne? Also das ist ganz interessant, wie du sagst, wenn in den gestalteten Kulturraum, den man kritisieren darf, plötzlich die Wildnis zurückkehrt.
Wobei man halt auch sagen muss, gerade beim Spreewald ist es halt wirklich so, wo du auch diese, es gab zwar schon immer so ein bisschen diese Kernzonen, aber du siehst gerade am Spreewald, wie auch durch eine gewisse menschliche Nutzung, der wird ja nicht ganz normal genutzt, das ist ja im Endeffekt dadurch, dass er dieses Tourismus- und Biosphärenreservatgebiet ist, da gibt es ja Auflagen, da wird ja keine normale Landwirtschaft, zumindest im richtigen Kernbereich.
Wird ja auch halt Wasserschutzgebiet sein und alles, ne?
Was auch immer, an welchen Stellen für genaue Auflagen dann existieren, also zum Beispiel, du siehst, was man immer mitbekommt, ist, dass die Bauern reinfahren und mähen, es gibt viel Wiesenwirtschaft, gerade an diesen, sage ich jetzt mal, schwächer geschützten Stellen, aber es wird genutzt, weil ansonsten könnte dieser Raum so gar nicht existieren. Die müssen da ja rein, weil ansonsten existiert diese Feuchtwiese in der Form dann halt eben nicht mehr, wenn die einfach verwildert wird. Aber es geht halt nur mit dem Menschen zusammen und dadurch entsteht überhaupt dieser Naturraum. Und das ist so ein bisschen dieses Spannungsverhältnis, was da so generell entsteht, ist halt immer die Frage, was ist denn jetzt eigentlich wirklich Natur? Ne, nur die Wildnis oder ist der Spreewald, so wie er jetzt existiert, in seinen Abstufungen und einzelnen Formen eigentlich auch schon Natur? Wo der Mensch dann zwar eingreift, aber auf eine andere Art und Weise.
Wobei ich sagen würde, dass die AfD ja mitunter, wenn man ihre Bundesposition aufgreift, schon immer sagen würde, Wirtschaft und Lebensqualität des Menschen größer Natur. Also ihr habt dann da in Brandenburg möglicherweise beispielsweise mit den Grünen diese Grundsatzdiskussion zwischen Wildnis und Kulturlandschaft. Wir haben ja auch diese immer noch übrigens verfügbare, wunderbare Ausgabe zur Kulturlandschaft. Ja, ich weiß gar nicht, welches Heft das war, 16 oder irgendwie sowas?
14 war das,
14, ich, ja.
Siehst du ja, mal, auf du jeden Fall in 13
war oder 14 war ein super Heft, Kulturlandschaft. Stichwort, übrigens wäre das auch nochmal ein ganz spannendes Thema, das nochmal aufzugreifen, Thema Wildnis. Auf der anderen Seite gibt es ja das Spannungsfeld dann wieder, dass die AfD als Gesamtpartei, und da zählen natürlich auch eigentlich alle anderen Parteien dazu, ja trotzdem irgendwie sagen würden, notfalls reißen wir halt das und das ein und bauen halt eine Fabrik. Weil halt Arbeitsplätze der Region und so weiter. Das ist, glaube ich, schon eine Geschichte, die man sagen muss. Das, was trotzdem hier, und deswegen, ich spiele ja auch Fabian an, der ja sozusagen der Exot da ein bisschen ist, glücklicherweise, dass man da schon auch in einem Spannungsverhältnis steht, ne? Zwischen diesen klassischen Wirtschaftsliberalen.
Klar, und am Ende bist du halt, Fabian hatte so ein bisschen angedeutet, du bist halt am Ende einfach auch Partei, ne? Und in der Bundesrepublik hat das dann halt am Ende Vorrang. Und den Rest, den leistet man sich halt.
Aber ist dein Ziel, Fabian, als Abgeordneter jetzt, der du frisch reingekommen bist, auf diesem Bereich dann auch Punkte zu setzen? Also zu sagen, zum Beispiel, du machst jetzt Vorschläge für eine landwirtschaftliche, ich will jetzt nicht sagen gleich Neugestaltung, aber ein landwirtschaftliches Umdenken innerhalb der AfD oder überhaupt erstmal eine Bildung dafür?
Ja, also ich sag mal, innerparteilich gibt es ja schon verschiedene Einzelpersonen, die in dem Bereich wirklich auch engagiert sind. Ne?
Ach so,
also, wenn ich, also es gab ein Agrarsymposium im November im Bundestag, da haben sich halt die verschiedensten landwirtschaftlichen Sprecher dann aus ganz Deutschland getroffen und also Peter Felser zum Beispiel, der ja auch schon mal von der Kehre interviewt wurde, der landwirtschaftliche Ansätze mitpflegt, Zacharias Schalay, Kollege aus NRW, der da schon sehr engagiert
auch
ist.
Auch in der Tourismusausgabe dann sehr wahrscheinlich wieder Autor. Ja.
Guter Mann.
Aber nicht mit einem themenfremden Beitrag.
Sein Hauptthema ist ja, Bier trinken hilft der Landwirtschaft.
Ja, ganz wichtig. Mehr Krombacher saufen, das hilft im Regenwald.
Nee, also da gibt es ja schon verschiedene Einzelakteure, die ja in dem Bereich unterwegs sind und für mich selbst, also ich habe halt meinen Fokus jetzt erstmal auf Brandenburg gelegt, dass wir als AfD in Brandenburg, weil die Grünen sind jetzt raus aus dem Landtag und die haben mit Naturschutz nicht mehr viel am Hut, außer halt mit irgendwelchen Wildnisgebieten und wir wollen jetzt den Wolf schützen und wir müssen irgendwelche, ja, auf Umweltkosten irgendwelche Strukturen schaffen für irgendwelche Leute, die halt einen Job brauchen, weil darauf läuft es im Endeffekt bei denen meistens hinaus, geht es für uns halt darum, wir haben es in der Kehre gehabt, das Heft Kulturlandschaft, und das war eigentlich mit Jonas seit jeher unser Ansatzpunkt. Also wir haben ja, was Mitteleuropa, was Deutschland angeht, nicht diesen Wilderness-Gedanken, was irgendwo aus Amerika oder aus Sibirien kommt, sondern wir haben hier in Europa eine Kulturlandschaft, die ist vom Menschen maßgeblich beeinflusst. Und das gilt es halt zu erhalten. Und wir haben halt Zum einen die totale Intensivierung bereits bestehender Gebiete. Jetzt kommen noch Windräder und Solarsachen dazu. Das ist natürlich eine totale Intensivierung, dass man jetzt dann noch Energie erzeugt. Und auf der anderen Seite immer mehr Naturschutz oder vermeintliche Naturschutzgebiete, also wo halt gar kein Mensch mehr rein darf. Das ist halt für mich ein anderes, das muss man zuerst brechen. Und in meiner ersten Rede, die ich jetzt hier im Landtag gehalten habe, zum ja in der aktuellen Stunde zum Thema Grüne Woche, hatte ich recherchiert gehabt, beziehungsweise recherchieren lassen von meinem Mitarbeiter. Wir haben in Brandenburg
immerhin ehrlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist die Ehrlichkeit, die muss man dann manchmal so zu Hause lassen. Ja, aber ist ja bei allen so, ja.
Wir haben in Brandenburg tatsächlich eine Reduzierung des Viehbestandes von zwei, also ich habe extra darauf geachtet, einen Wert zu nehmen, der jetzt nicht aus DDR-Zeiten stammt, also vom Jahr 2003 war es, glaube ich, gewesen, bis zum Jahr der letzten Erhebung, also 2023, innerhalb von 20 Jahren eine Reduzierung um 160.000 Großvieheinheiten, also um 160.000 Rinder, wenn man es jetzt so runterbrechen will. Und das ist für ein Land wie Brandenburg, was ein vermeintliches Agrarland ist und was eigentlich auch viele Vermarktungsmöglichkeiten hat durch Berlin, natürlich schon ein deutlicher Spruch schwenkt dahin, dass es eigentlich um die Ökologisierung nicht so gut bestellt ist.
Also beziehungsweise ist, glaube ich, immer wichtig, weil wenn ich merke das immer stark in diesen Diskussionen, dass natürlich wir, Fabian, mit Kulturlandschaft was ganz Spezifisches meinen, also zum Beispiel den Spreewald jetzt, oder es gibt ja, oder es gibt auch noch viele andere Kulturlandschaftsformen, die auch gerade in manchem Naturschutzgebiet geschützt werden. Und dass, wenn manchmal in der AfD über Kulturlandschaft gesprochen wird, dann ist das im Grunde eigentlich, wenn man es so die nimmt, Oma, keine wirkliche Kulturlandschaft, sondern ja, halt intensivierte, da ist dann auf einmal die riesige LPG-Agrarfläche, ist dann auf einmal Kulturlandschaft. Also ich glaube, das ist der erste Kampf, den man irgendwie gewinnen muss, ist klar zu machen, worum es da eigentlich geht. Und das hat zum Beispiel Zacharias ja auch mal mit einem Beitrag gemacht, dass man eigentlich, um so einen allumfassenden Naturschutzgedanken umzusetzen, müsste man halt die Landwirtschaft transformieren, dass eine andere Nutzung einsetzt, die dann sich auch wieder weiter ausweitet, wo man sich dann eben nicht so Wildnisgebiete dann mehr leisten kann, weil du mehr bewirtschaften musst, aber die Bewirtschaftung läuft dann eben anders als jetzt und ist dadurch quasi ökologischer und naturschützerischer angelegt. Das aber ist ja so ein bisschen der
Ansatz. Wenn ich das verstehe, gehört ja in deinen Bereich, Fabian, das Thema Landwirtschaft und Naturschutz auch die Frage ganz stark rein der Selbstversorgung. Also Brandenburg natürlich zuerst, weil du dort ja gewählt wurdest, aber natürlich gesamtdeutsch gedacht, Brandenburg ist ja logisch, ne? Ist ja sozusagen die Frage der Selbstversorgung. Also wie kriegt man einmal den Normalbürger wieder zum Kleingarten, dass er zumindest sich im kleinen Maße irgendwie ein bisschen was anbauen kann, und andererseits eben auch, wenn du den Viehbestand schon ansprichst und du sagst, dass du das ja in der Rede vermutlich kritisiert hast, dass der Viehbestand gefallen ist. Der eine oder andere würde ja sagen, ist ja wunderbar, die Leute essen weniger Fleisch oder trinken weniger Milch beispielsweise. Dass, wenn du das kritisierst, du ja auch in die Richtung gehst zu sagen, naja, wir müssen es schaffen, uns zwar ökologisch, aber dennoch selbst zu versorgen, ne? Als Staat oder als Nation.
Das sollte natürlich immer das höchste Ziel sein. Ne? Also man macht es sich ja in so einem liberalen System immer ganz einfach. Wir schaffen jetzt hier Handelswerte, wir produzieren Industriegüter und importieren irgendwie unsere Lebensmittel. Aber ich denke, da hat Corona auch noch mal gut reingeschlagen in der Hinsicht, dass man eben gemerkt hat, oh, jetzt kommen ja gar nicht. Also bei mir in der Region, da so einige Spargelfelder, die wurden gar nicht beerntet, weil dann die Erntehelfer nicht kamen oder halt zum nächsten Hof weitergezogen sind, wo sie noch mehr Geld bekommen haben. Das war, denke ich, so ein Ding, was eben mal wieder so ein Aha-Effekt war, dass wir uns eben nicht darauf verlassen können, dass von außen irgendwie was kommt. Und wenn ich mich jetzt in meiner Tätigkeit auf Brandenburg eben beschränke, dann, weil wir vielleicht im bundesweiten Vergleich Milch und fleischliche Erzeugung einen Überschuss haben, in Brandenburg selbst, haben wir jetzt erst eine Anfrage gestellt, wie es denn überhaupt um den Selbstversorgungsgrad gestellt ist, weil wir wissen gar nicht, ob das Ministerium das erfasst. Und wenn man das nicht weiß, kann man ja auch gar keine Politik danach ausrichten.
Naja, normalerweise hätte man ja alle Arbeitslosen Brandenburgs einfach zwangsweise einziehen müssen, um Spargel zu ernten. Ja, ihr lacht.
Das ist kein liberaler Arbeitsansatz.
Das ist ja die naheliegendste Option.
Ja gut, selbst wenn du das gemacht hättest, wer garantiert dir, dass jemand, der das nie gemacht hat im Leben, und Spargelstechen ist eine schwere Arbeit. Also echt, ja? Du musst da das technisch ordentlich, das geht auf die Handgelenke und...
Na gut, früher hat man Leute auch in 4 Wochen...
Ja, aber... Also ich glaube, die erste Ernte könnte Müll werden, aber dann wird es vielleicht die zweite nicht.
Ja, Männer, ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir den Sprung wagen dürfen in die Zukunft. Nämlich die Frage danach für den geneigten Zuhörer, was wir denn dieses Jahr überhaupt noch auf der Agenda haben. Wir haben kurz drüber gesprochen, Tourismus. Wir haben das hier ein bisschen ausgewalzt mit den wir zu viert hier. Und jetzt wollen wir natürlich so ein bisschen spoilern, wie man in Neudeutsch sagt, was wir denn dieses Jahr noch auf der Agenda haben. Heft 3 ist natürlich wie immer unser offenes Heft, die Überwucherung.
Heft 4 haben wir noch keine Ahnung.
Heft 4 haben wir noch keine Ahnung. Also wer gute Vorschläge hat.
Schreibt es mal bitte unten in die Kommentare.
Und Heft 2, die 22. Jonas, wenn mich nicht alles täuscht, soll da der große Begriff Klima drüber stehen. Ist das die Boomer-Ausgabe des Jahres, ja?
Es wird das absolute Boomer-Fest. ich habe schon überlegt, ob wir nicht klar machen, dass wenn wir alles mit Wolken bedecken, dass sich das dann mit dem Klimawandel erledigt hat.
Ja.
Und dass wir das mit der Energiefrage, also wir kriegen ja manchmal auch so Spezialzuschriften, die ich auch erst sehr ernst nehme, dass wir das mit der Energiefrage auch falsch angehen, weil es irgendwo auch so freie Energien gibt.
Wir könnten ja auch die Balkon-Atomkraftwerke.
Ja, genau. Ich bin auch unbedingt dafür. Das ist so für Kernreaktoren Lösungen in der Größe einer French Press, jetzt wo wir gerade hier eine vor uns stehen haben. Es wird auf eine gewisse Art und Weise, wobei mehr konzentriert auf die Frage des Klimawandels, orientiert am ersten Heft, das wir mal hatten. Da war es ja die Frage
Nachhaltigkeit, ne?
Hieß das? Nee, das war das zweite Heft, sondern stimmt, Naturschutz ja. Kontra Klimaschutz.
Ja, richtig.
Genau, also es wird jetzt nochmal, es geht nochmal ans Thema ran, aber ein bisschen mehr jetzt wirklich aus dieser, nicht mehr der Frage, dieses Spannungsverhältnis zwischen quasi Artenschutz bei Vögeln und Windrädern.
Ja, ja.
Nicht mehr so, sondern ganz generell einfach um die Klimafrage. Ob dann am Ende da Klima oben drüber steht als Überschrift auf dem Heft, das kann ich jetzt noch nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Vielleicht ist auch ein bisschen anders, aber das wird auf jeden Fall das Thema sein. Aber
das ist ja ein Kracher, weil wir uns ja erstmals, und das sage ich jetzt mal so ganz kontrovers in diese Viererrunde rein, wir müssen uns ja zum ersten Mal als Zeitschrift dazu positionieren, wobei ja wir natürlich wie immer vermutlich Pro- und Kontra-Stimmen sammeln werden.
Das wird ein bisschen wie bei der Christentum-Ausgabe.
Ja, und uns dementsprechend natürlich nicht als Heftlinie auf eine Sache festlegen. Aber trotzdem hat man ja auch bei dem, ohne dass ich verraten möchte, welche Linie es ist, bei der Christentums Pro- und Kontra-Ausgabe konnte man auch schon so ein bisschen rauslesen, dass man da schon auch mit einem kritischen Auge drauf blickt. Wird das bei dem Klimathema ähnlich sein? Wir werden wieder Pro- und Kontra-Beiträge sammeln, aber ich glaube, man wird schon wieder so eine Art Heftlinie erkennen können.
Ja, also
wir müssen uns da ja positionieren, was wir dazu denken.
Die Pro-Seite wird, glaube ich, vielleicht ein bisschen schwieriger diesmal.
Was heißt das?
Dass es mit eines der drängendsten Probleme ist.
Ja,
das ist gerade, ich glaube, noch jemanden zu finden oder mehrere Leute zu finden, die sagen, dass das auf jeden Fall ein Problem ist und dass das eine Rolle spielt.
Guillaume Fay, aber der ist tot.
Wolfschlag hatte dazu ja mal auch was auf der Sezession geschrieben.
Hättest du nicht einfach Luisa Neubauer als Interview anfangen?
Könnte man ja versuchen.
Naja,
Greta Thunberg. Und die frage ich dann zu Israel und Gaza. Das ist ganz wichtig. Ja.
Wenn ich jetzt mal den Spielverderber spielen will, dann würde ich schon sagen, dass ich auch denke, dass da was dran ist, ne?
Was?
Na, am Klimawandel.
Ach so, ja, ich persönlich bin auch der Ansicht, dass man das, also man kann sich nicht, da bin ich eigentlich genau bei diesem Text von den Wolfschlag in der Sezession im Netz mal aufgesetzt hatte. Du, bei allen Sachen, die wir ansonsten als Rechte betrachten, sagen wir immer schon, dass kleinste Veränderungen irgendwie was ausmachen. Ne? Also wenn ich jetzt hier auf einmal 100 Afghanen im Ort habe, dann ist das ein sozial riesiges Problem. Aber wenn ich mich jetzt auf einmal hinsetze und sage, wir verbrennen hier hunderte, tausende von Tonnen einfach mal in die Luft an fossilen Rohstoffen, angespeicherten CO2 über die Jahrmillionen und die Atmosphäre denkt sich so, was juckt mich das? Das hat ja im Endeffekt keine Auswirkung. Das ist dann es ist irgendwie nicht ganz schlüssig. Also ich glaube halt, dass es, du kannst nicht so viel Mengen an Zeug verbrennen und es passiert im Grunde nichts daraus.
Ja, das ist ja das, was gefährlich ist, nämlich die Annahme, dass man im Prinzip, so wie man in den 80ern gelebt hat, das kommt ja oft von sagen wir, älteren Menschen, dass man diesen Lebensstandard einfach fortsetzen kann und alles andere ist halt gelogen.
Das ist eigentlich die spannendste Frage, aber die können wir in diesem Heft, glaube ich, nur streifen. Das ist ja die Lösung. also die Lösung sozusagen der modernen Gesellschaft ist ja die, zu sagen, wir wollen genauso viel verbrauchen wie immer.
Ja.
Also wir wollen noch mehr die Heizung aufdrehen, wir wollen noch mehr elektrisches Licht, wir wollen noch mehr Computer, noch alles drum und dran. Aber wir wollen, dass das irgendwie ökologisch funktioniert. Ja, wie kann das gehen? Natürlich durch technische Innovation. Also zu sagen, wir wollen immer mehr verschwenden, aber wir brauchen irgendeine technische Erfindung, die uns das ermöglicht. Statt den logischen Weg zu gehen, zu sagen, naja, also wenn ich wirklich daran glaube, als grüner Stadtbürger in Tübingen, dass wir ein Problem mit dem Klimawandel haben, ja, dann muss ich halt im Winter sagen, ja, blöd, dann kann ich meine Heizung aber nur abends auf 2 drehen und sonst ziehe ich mir eine Jacke an. Also das wäre halt die logische Konsequenz, zu sagen, wir müssen weniger konsumieren. Weniger Fleisch, weniger Strom, weniger Energie und dieses weniger, also zu sagen, alle müssen, dürfen weniger verbrauchen, das wäre ja eigentlich, wenn man an diese Sache glaubt, das sage ich mal gleich vorweg, das wäre die logische Konsequenz. Aber das ist eine Sache, die streift ja auch diese Klimafrage. Und ich glaube, wir haben natürlich eine große Falle drin bei diesem Thema, dass wir uns nämlich einlassen auf 50 Seiten Schwerpunkt, wo, ich sage mal, Klimaleugner, wie man das immer sagt, und Klimabefürworter, also Leute, die sagen, ne, dass die sich so in so kleinen Diskussionen verlieren. Wir können natürlich nicht irgendwelche Spezialitätenbeiträge abdrucken, wo einer dann auf 8 Seiten und 20.000 Zeichen erklärt, warum der und der Forscher in der und der Spezialsparte Unrecht hat. Das geht nicht.
Nee, das
müssen so Gesamtüberblicke
sein. Genau, es muss ja eigentlich eher so die Frage sein, was erzeugt das? Also ich glaube, es wird eher in so eine Richtung gehen, was macht diese ganze, also es wird sicherlich auch nochmal eine Rolle spielen, was macht diese Klimadiskussion mit dem Naturschutz? Also so, was eigentlich auch mal in Ausgabe 1 Kernthema war. Also die Reichweite, was macht das mit einer Gesellschaft? Also das ist dann vielleicht auch schon ein bisschen so die Frage, die du jetzt aufgeworfen hast. Und zum anderen natürlich auch so ein bisschen die Frage der Reichweite, also wie muss man damit umgehen? Das ist ja immer so ein bisschen die Diskussion, also kriegen wir das noch aufgehalten? Ich glaube, dass rein pragmatisch gesehen, dass die Gesellschaft ist im Endeffekt, was das angeht, wie der letzte Heroin-Junkie, der auch alles Mögliche, wobei das ist ein bisschen falsches Bild eigentlich, sondern im Endeffekt bist du eigentlich eher wie so ein Bodybuilder, der halt total aufgestopft ist und der halt irgendwelche Muskeln dazu bekommen hat, die er ohne diesen Stoff auch nicht mehr halten kann. Du hast aber, das geht ja im Endeffekt noch weiter, wir haben im Endeffekt, wenn du es so siehst, auch bestimmte Levels erreicht, auch was die Gesundheitsversorgung und so weiter angeht, was man jetzt auch durchaus eben auch, da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, durchaus ja auch positiv sehen kann. Und wenn man das jetzt wegzieht, dann bricht das auch für bestimmte Leute von heute auf morgen alles Mögliche ab, ne? Also du hast dich einfach auf einen Level mit der industriellen Revolution bewegt, dass wenn du das jetzt einfach wegziehst, alles Mögliche auseinanderfliegt, ne? Also du das gar nicht mehr halten kannst.
Ja, aber das ist doch keine Frage von Klimawandel, ja oder nein. Deswegen, also der Titel ist provokant gewählt und ich finde doch gut, dass wir das thematisieren, aber ich mag mal die Frage, wir werden noch nicht darüber diskutieren im Heft, ist der Klimawandel, passiert der oder passiert der nicht? Uns geht es doch mehr darum, was sind denn die Auswirkungen dieses Wandels und nehmen wir das hin, dass
ja, die Frage ist, was du, genau, die Frage ist dann aber, wenn du das ja in einer gewissen Art und Weise annimmst, dann musst du ja die Frage stellen, wie weit ist die Reichweite? Also wie stark fällt das aus? Ist es die Apokalypse, wie es die letzte Generation sagt, oder ist es du hast halt Umweltprobleme, die auf dich zukommen, mit denen du, was für die Menschheitsgeschichte eigentlich üblich ist, da hat Andreas Karsten mal einen Artikel drüber geschrieben in der Kehre, über die Frage der Klimaflüchtlinge, die Menschen ja auch so statisch wahrnehmen, wenn die über Klimaflüchtlinge reden, dann denken die so nach dem Motto, ja, also da hat sich was in der Natur verändert und dann fliehen die Leute. Aber eigentlich ist ja der menschliche Ansatz eher so, dass du die Natur, die auch so ein bisschen umbaust, das macht dich ja als Mensch auch quasi aus, ne? Ja, und das ist dann so ein bisschen der Ansatz mit, geht es am Ende darum, weil du es eigentlich eh nicht aufhalten kannst, darum Klimafolgen irgendwie zu bewältigen.
Das, was Fabian sagt, ist natürlich interessant, weil er jetzt schon über den Punkt eigentlich hinaus ist, den wir vielleicht diskutieren müssen, weil du musst ja in einem Heft eine Grundannahme treffen. Also wenn du zum Beispiel sagst, wir diskutieren nicht darüber, ob es den Klimawandel wirklich gibt, sondern was das mit uns macht, dann musst du ja schon die Grundannahme treffen, ja, den gibt's. Aber wenn du zum Beispiel wie viele Rechte sagst, nein, das ist totaler Unsinn, der Mensch hat überhaupt keinen Einfluss darauf, sondern das ist im Grunde genommen eine Erwärmung, die es alle so und so viele 100 Jahre oder 1000 Jahre gibt, wir können machen, was wir wollen und das hat keinen Einfluss, dann brauchst du natürlich über diese Frage auch nicht diskutieren. Das heißt, wir müssen uns vermutlich schon in so einer Art Grundsatzartikel oder zwei Grundsatzartikeln damit beschäftigen. Und das halte ich für das absolut Kontroverse an dieser Ausgabe. wie positionieren wir uns denn als Zeitschrift überhaupt zu dem Thema? Weil du könntest natürlich eine Überschrift wählen, um immer so das in die Runde zu schmeißen. Schmilzt das Eis wirklich? Fragezeichen. Also jetzt mal so als provokante Frage. Und wenn ja, warum? Das ist ja mal so das Symbol, ne? Ja. Also dass das Eis schmilzt so und so weiter. Steigt der Meeresspiegel an und so weiter. Warum passiert das? Und alleine darüber könntest du ja 300 Seiten füllen mit Pro- und Kontra-Argumenten. Und das ist, glaube ich, das Schwierige an dieser Ausgabe für den Chefredakteur. Zum Glück ist das nicht meine Aufgabe, sich die Frage zu stellen, von welcher Grundprämisse geht man eigentlich aus? Also will man diese Grundfrage überhaupt diskutieren? Oder sagt man, wir machen einen Grundsatzartikel, in dem wird gesagt, ja, es gibt einen Klimawandel, aber der Einfluss des Menschen ist zum Beispiel kleiner, als er von den Grünen dargestellt wird, jetzt mal als also eine Kompromisslösung, und dann diskutiert man in den Artikeln über konkrete Dinge. Oder ist es so eine, wie so eine Art Grundsatzheft, in dem Pro und Contra auf 40 Seiten gegenübergestellt werden? Das ist eine ganz, ganz heikle Geschichte. Finde ich spannend.
Ja, also ich habe bisher einen Vorschlag vorliegen für einen Text zu Klima und Spengler.
Klingt langweilig.
Er muss, weil ich bin gespannt, was da.
Spengler, ja, Martin Sellner ist nicht der Autor.
Nein.
Klima und Heidegger.
Nee, da haben wir eher einen von Sellner gibt es einen Vorschlag zu dieser Techno-Optimismus-Sache mit Musk und sowas.
Ja, findet ihr das gut oder schlecht?
Das weiß ich jetzt nicht.
Ah, ja.
Ja, wobei gegen Transhumanismus ist er ja.
Ja, also eigentlich kann er quasi die Mars-Kolonisierung nicht befürworten.
Ja.
Aus der Perspektive.
Musk ist bekanntlich ja auch gegen Transhumanismus.
Ist der?
Nein,
nein, das ist doch der will doch hier, dass die nein, Sachen einimplantiert werden.
Das war ein kleiner Scherz gewesen am Rande, aber.
Naja, er ist ja hier so Transgender-Gegner. Das ist ja eigentlich, wenn man so möchte, auch vielleicht eine Form von Transhumanismus.
Ja. Aber das ist
nee, aber, ne? Mhm. Aber das wird dann, ich glaube, das wird sich an einer bestimmten Stelle auch nochmal entscheiden, wer schreibt zu was einen super guten Beitrag. Das ist ja manchmal auch das, was dann einem so nochmal den Dreh gibt, wo du dann sagst, okay, gut, oh, perfekt. Und so ziehen wir es dann irgendwie auch auf.
Naja, es gibt ja zu dieser ganzen Thematik Klima, gibt es ja eine ganz eigene, ich will nicht sagen Szene, aber das ist so eine Sache, die ist furchtbar virulent eigentlich. Ne?
Naja, also wir müssen eigentlich alle zusammen mal auf so ein, das wird unsere Reportage für diese Ausgabe, fahren auf so ein Eike-Event. Und lassen uns dann hinten richtig ein. Eike, das ist doch diese Vereinigung, die sagen wir mal, der Inbegriff des Klimawandelskeptikers in Deutschland, dieses Eike e.V. Institut. Ja, die machen auch Treffen, die hatten irgendwann mal letztens ihr Treffen in Gera. Mhm. Da müsste man eigentlich als Reportage.
Der Vorsitzende.
Nee, ich glaube, so weit geht's nicht. Aber da müssten wir eigentlich mal alle hinfahren und uns ein Bier hinten reinpetzen und dann das Ganze verfolgen und eine entsprechende Reportage darüber machen.
Ja, aber selbst da kann doch nur die Frage sein: Ist denn nun wirklich der Mensch der ausschlaggebende Faktor für diesen Wandel? Ja,
für Eike ist klar, dass das auf jeden Fall nicht so ist.
Ja, aber gut, das ist ja letztendlich die Frage, wer Klimawandel ja oder nein, ist keine Frage, die besteht, weil selbst die sogenannten Klimawandelleugner sagen ja, es gab immer Wechsel in der Geschichte, also gibt es de facto ein sich änderndes Klima.
Es gibt schon Leute, die draußen die Schneedecke fotografieren und sagen, ja, Thunberg, du bist dumm.
Ja, okay. Naja gut, die Beatrix von Storch hat doch auch mal irgend so ein kontroverses Foto gepostet, wo sie in irgendeiner Tonne was verbrannt hat und gesagt hat, hier, guck dir das an oder so. Ja.
Nee,
ja.
Am besten, worauf du immer die Uhr nachstellen kannst, ist, dass jeden Winter oder Sommer Stefan Brandner irgendwas dazu postet.
Wobei, ich habe ja auch eine Ölheizung. Ich darf mich ja nicht aus dem Fenster lehnen. Aber
ja, ich habe eine Gasheizung, ja.
Ja gut, das ist natürlich viel besser.
Sogar noch russisches Gas.
Ja,
das geht gar nicht.
Aber es ist tatsächlich...
Darf ich auch extra einfliegen, bloß für mich?
Es ist in der Tat eine spannende Frage. Ist ähnlich kontrovers, wie wenn man irgendwann mal eine Ausgabe machen würde zu zum Beispiel zum Fleisch. Ja?
Ja.
Also wäre auch ein... Oder Medikamente, also Pharma. Das sind halt so Grundthemen.
Da könnte man ein Interview anfangen für RFK Kennedy oder wie er heißt. Das wäre eigentlich zu Pharma und Impfen. Das wäre eigentlich Super ganz lustig. Ja. Nee, ich finde, Kennedy ist als Gesundheitsminister.
Beeilte mal nicht, dass er noch irgendwo weiß, dann auf dem Auto sich einen Kopfschuss reinbringt.
Ja, das wäre schlecht. Ja.
Das ist nicht von uns.
Das ist Familientradition
ja, ist vielleicht dann nicht die Frage, ob das Pfizer und Konzern am Ende übernehmen.
Ja, du machst Witze. Aber gut.
Vertreter wieder ein Ausländer.
Ja, Männer, ich glaube... Im Großen und Ganzen haben wir es. Du, Jonas, du sitzt ja noch über einem Buch. Das darf man, glaube ich, auch schon sagen.
Ja, ich warte noch auf die Rückmeldung von dir.
Wozu?
Naja, du wolltest doch noch deinen Senf zu abgeben, ob dir ja, dieser Aufriss so. Ah ja, okay, gut, okay. Damit ist das beantwortet
worden. Wir haben dieses Jahr, also das darf man vielleicht noch dazu sagen, wir haben ja die Fährtenreihe. Da ist ja letztes Jahr Band 3 erschienen, Tiere und Menschen, La de Benoit.
Stimmt, das haben wir jetzt unterschlagen, ja.
Das haben wir unterschlagen. Und es kommt diesem Jahr ein neues Buch, das vermutlich nicht in der Reihe erscheint, das erste, das sozusagen eigenständig erscheint, was zumindest den geneigten ökologischen Leser äußerst überraschen wird. Es ist nämlich ein Franzose, nein, nicht der La de Benoit, von dem wir uns die Rechte sichern konnten, der, glaube ich, durchaus ein kleines Skandalpotenzial hat, der eigentlich nämlich nicht in der Rechten zu verorten ist. Das ist fast fertig übersetzt, wird, denke ich, im Sommer spätestens erscheinen. Dann sitzt der gute Jonas Schick ganz grundsätzlich auch über einem sehr, sehr spannenden Buchthema, was auch in unserem Verlag, also im Eukos Verlag, dann erscheinen wird, was auch über Junge Europa dann zu beziehen sein wird für die Zuhörer des Podcasts. Und ja, ansonsten darf man nur sagen, Abonnement kostet aktuell, glaube ich, 50 Euro fürs ganze Jahr, inklusive Versand, ist ja das Normalabo. Wer da Interesse hat, mag da abonnieren. Das ist eine gute Sache. Und das darf man ja auch nicht unterschlagen. Der gute Fabian, der heute hier sitzt, hat sein Landtagsmandat sozusagen gleich vorbildlich genutzt, so wie wir das seit vielen Jahren immer von allen verlangen. Es gab nämlich einen kleinen Fabian Young Fotowettbewerb. Nicht mit Fotos von dir im Kalender.
Schade eigentlich.
Glücklicherweise. Du hast ja, ein paar Kera-Abos verlost, ne?
Genau, 10 an der Zahl.
Ja.
Und ja, ein Gewinner hat sich tatsächlich auch noch nicht zurückgemeldet mit seiner Adresse.
Also, wenn du das hörst.
Genau, wenn du Bescheid. Diesen Podcast hier hörst.
1,75, normal gebaut, schwarze Haare.
Schau bitte mal in dein Mailfach.
Und ich verschicke auch Ack-Kalender.
Genau, das machen wir noch. Den gibt es immer bloß zu Weihnachten. Den
gibt es auch bloß per Privatnachricht.
Nee, deswegen der Kehre-Wettbewerb auch mit sehr hoher Beteiligung.
Ja.
Wir hatten dann in meiner Mannschaft doch zu dritt saßen wir als so eine Art Jury und haben das ausgesucht und saßen auch eine Weile zusammen. Wir hatten ja 70 Einsendungen am Ende und daraus dann 10 rauszuziehen, war schwer. Und jetzt gab es dann noch Trostpreise, die habt ihr schon verschickt, wie ich gehört habe. Und die ersten Rückmeldungen kamen auch schon, dass das ein gutes Heft war. Und das war eben das Gebirgsheft, was hier vor uns liegt. Und da habe ich tatsächlich auch viele positive Rückmeldungen erhalten.
Ja, schön. Also auch schön, dass sich da so viele beteiligt haben. Jonas, wir haben jetzt auch Zugriff auf diese Fotos. Das sind also auch Fotografien, die wir fürs Heft nutzen können, Cover oder Innenteil und so. Da, also vielen Dank auch nochmal von unserer Seite an die Teilnehmer. Schöne Sache, dass ich da so beteiligt wurde. Fabian hat also jetzt ein paar Abos verschenkt und auch ein paar Hefte gekauft, darf man sagen. Tja, in diesem Sinne, glaube ich, war das eine ganz nette Runde hier mal zu viert. Können wir gerne wiederholen. War eine angenehme Geschichte. Ich denke, dass ja alle, die hier am Tisch sitzen, auch logischerweise in diesem Jahrgang wieder als Autoren präsent sind. Also wer jetzt mal eine Stimme dazu gebraucht hat, der hat sie jetzt bekommen. Und ich denke, Jonas und Volker, ihr werdet ja in diesem Jahr auch diese Heftvorstellung dann fortsetzen, live vor der Kamera.
Ja, wenn der Filmer aus seinem Familienurlaub wieder aufgetaucht ist.
Ja, darüber hüllen wir den Mantel des Schweigens.
Ja.
Und in diesem Sinne, Jungs, macht's gut. Bis bald.
Bis dann.
Ciao.
Tschüssi.